True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode von True Crime Austria. Hier hört ihr wie immer mich, Katharina, und bei mir ist natürlich auch Hubertus.
Hallo. Freut uns, dass ihr auch außerhalb der Reihe wieder mit dabei seid. Es gibt heute ein Folgen-Update. Vor einiger Zeit haben wir schon kurz erwähnt, dass Ötzi im August letzten Jahres, 2023, für großes Aufsehen gesorgt hat. Denn es gab neue wissenschaftliche Ergebnisse, die dazu führen, dass die Annahmen über ihn grundlegend verändert werden müssen. Die Geschichte, die bisher weitergetragen wurde, habt ihr im März 2023 bei uns gehört.
Wir hatten dazu die Möglichkeit, ein Interview mit Elisabeth Valazza zu führen, der Direktorin des Südtiroler Archäologiemuseums in Bozen. Da befindet sich Ötzi. Ausschnitte davon gab es schon in Episode 37 zu hören, aber natürlich nicht alles, außer ihr gehört zu unseren Supportern auf Patreon und Steady. Die neuen Erkenntnisse waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden. Deswegen möchten wir jetzt die Gelegenheit nutzen und sie einfließen lassen. Daher hört ihr gleich das gesamte Interview, das sich vor allem auf den Kriminalfall rund um Ötzi konzentriert, bevor wir uns dann noch einmal zurückmelden und euch von den neuen Aspekten erzählen.
Danke noch einmal an Frau Valazza und das Südtiroler Archäologiemuseum und euch viel Spaß beim Reinhören.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von True Crime Austria. Heute erlebt ihr uns einmal nicht im Duo. Hubertus hat leider berufliche Verpflichtungen, die natürlich, wie immer bei der Planung, genau auf unseren Drehtermin gefallen sind. Aber, da es ja eine Interviewfolge ist, bin ich natürlich nicht alleine. Wir haben uns, kann ich schon mal vorgreifen, mit diesem Thema einen kleinen eigenen Geburtstagswunsch erfüllt. True Crime Austria ist jetzt im März 3 Jahre online. Also seit 3 Jahren bekommt ihr monatlich eine Folge von uns. Und wir haben uns überlegt, welcher Fall wäre einer, den wir einfach schon lange mal machen wollten. Und das Urteil fiel nicht schwer. Wir kamen super schnell auf den Ötzi. Und deswegen haben wir uns mal in die Kontaktaufnahme gewagt und haben uns beim Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen gemeldet und freuen uns besonders, dass heute Frau Elisabeth Valazza dabei ist, die Direktorin des Südtiroler Archäologiemuseums. Herzlich willkommen bei True Crime Austria.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Super, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir sind nämlich vom Fall Ötzi, darf ich schon mal vorgreifen, sehr fasziniert. Und ich würde Sie bitten, zu Beginn, weil das Ganze ja doch eine Weile her ist, einfach mal zusammenzufassen, was ist denn eigentlich Ötzis Geschichte?
Also die Geschichte beginnt im fernen 1991, und zwar exakt am 19.09.1991. Also es fällt einem schon auf, das Datum an sich ist schon was ganz Besonderes. Und an diesem speziellen schönen Herbsttag wandern 2 Touristen im Schnalstal über die Berge und sie weichen ein wenig von der gewohnten Route ab und entdecken in einer Felsmulde etwas sehr Seltsames. Sie wagen sich etwas näher heran und sehen, das könnte ein menschlicher Körper sein. Sie machen ein Foto, rätseln, wundern sich, wer das sein könnte, gehen dann in die Similaunhütte, die nicht weit davon entfernt ist, und melden diese Entdeckung dem Hüttenwirt. In der Folge kommt es dann zu einer Bergung, also diese Person, die effektiv dort aufgetaucht ist aus dem Gletschereis, also es ist nur die Hälfte des Körpers, ragt aus dem Gletschereis heraus aufgrund der sehr milden Temperaturen. Diese Person wird in den nächsten Tagen, es kommt zu einem Schlechtwettereinbruch, deswegen dauert es ein wenig. Sie wird dann in den nächsten Tagen geborgen und man geht zunächst davon aus, dass es sich um einen Bergsteiger handelt, der am Berg verunglückt ist. Also es ist auch die naheliegendste Theorie. Erst einige Tage später, als man dann auch genauer diese Objekte sich anschaut, die mit dieser toten Person sozusagen geborgen wurden, erkennt man, dass das schon sehr spezielle Objekte sind. Es sind Steinobjekte, es ist ein Kupferbeil und es wird Professor Konrad Spindler von der Universität Innsbruck dazu gerufen und er erkennt sehr schnell, dass es sich um einen archäologischen Fund handelt und dass diese Person vor sehr, sehr vielen 1000 Jahren, muss man sagen, gelebt hat.
Also kurzum, alles anders als gedacht, könnte man sagen. Warum war der Fund denn so bedeutend?
Ein bedeutender archäologischer Fund auf so einer großen Höhe ist schon mal an sich etwas sehr Besonderes. Dann aus einer Zeit, die so weit entfernt ist. Also diese Kombination ist einfach einmalig. Und deshalb ist man einfach nicht davon ausgegangen, dass es wirklich ein historischer Fund sein könnte. Was so besonders ist an der Mumie, man muss sie als Eismumie bezeichnen, weil sie im Gletschereis konserviert wurde. Sie ist eben über 5000 Jahre alt. Diese Zeitepoche, aus der sie stammt, wird allgemein als Kupferzeit betitelt. Und was wirklich so besonders ist, ist, dass es einfach ein gesamter, vollständiger Körper eines Menschen ist mit Bekleidung und Ausrüstung. Normalerweise aus dieser Zeit kennen wir Gräber, wir kennen auch Siedlungsbefunde, aber dort, also in den Gräbern gibt es, wenn es hochkommt, Skelette und vielleicht ein paar Pfeilspitzen oder mal eine Beilklinge, aber nicht die gesamte Ausrüstung und der gesamte vollständige, eigentlich muss man sagen, Körper eines Menschen.
Bei der Klassifizierung wird auch oft das Wort Feuchtmumie genannt. Könnten Sie erklären, was das bedeutet?
Also es handelt sich bei Ötzi, so wird er ja allgemein genannt, um eine Feuchtmumie im Gegensatz zu zum Beispiel südamerikanischen Mumien, die sehr viel trockener, in einer sehr viel trockeneren Umgebung sich erhalten haben. Und es ist zugleich eine Eismumie, weil eben das Eis die Konservierung, sozusagen die natürliche Konservierung übernommen hat.
Feuchtmumie bedeutet aus Forschersicht auch, dass man gewisse Proben nehmen kann, die bei einer Trockenmumie nicht mehr genommen werden können. Generell gab es dann ja viele Fachrichtungen, die natürlich großes Interesse daran hatten, Ötzi zu untersuchen. Welche Erkenntnisse konnten dabei gewonnen werden?
Also dieser menschliche Körper, der ja in einem außerordentlich guten Zustand sich erhalten hat, ist natürlich ein sehr, sehr wertvolles Forschungsobjekt für verschiedenste Disziplinen. Und wenn wir jetzt mal bei der Medizin bleiben, die Mumie wurde ja sehr, sehr häufig untersucht über CT-Aufnahmen, über Probenentnahmen und es konnten verschiedenste Krankheiten diagnostiziert werden. Es konnte die Ernährung rekonstruiert werden, auch die Ernährung wenige Stunden vor dem Tod. Und diesen wertvollen medizinischen Schatz, den stellt nur diese ganz spezielle Mumie einfach dar.
Es wird auch weiter geforscht, dazu kommen wir gleich noch. Ich würde Sie zuvor gerne fragen, was sind denn die größten noch offenen Punkte aus Ihrer Sicht in Bezug auf Ötzi? Man muss natürlich sagen, das Ganze ist, wie am Anfang schon erwähnt, sehr lange her. Das heißt, viele Sachen wird man auch einfach nicht abschließend klären können. Aber gibt es etwas, wo Sie auch als Direktorin des Museums sagen, das könnten wir noch rauskriegen und das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, den es zu untersuchen gilt?
Also das größte Rätsel um diese Mumie wurde eigentlich erst 10 Jahre nach der Auffindung sozusagen entdeckt. Und zwar hat man eine Pfeilspitze in der Schulter entdeckt. Und daraus muss man schließen, dass diese Person gewaltsam zu Tode gekommen ist. Ein Pfeilschuss im Rücken, das lässt keinen Interpretationsspielraum zu. Das heißt, man muss sogar von einem Mordfall in der Kupferzeit ausgehen. Und das ist natürlich ein Element, das die Fantasie noch zusätzlich beflügelt. Also wir überlegen uns einfach, was hat diese Person dazu bewogen, in den Bergen unterwegs zu sein? Und noch mehr, was ist ihr zugestoßen? Wer hat ihr aufgelauert? Wer hat sie verfolgt? Was war dieses Motiv für dieses Gewaltverbrechen? Und das ist schon sind schon sehr spannende Fragen. Aber auf viele werden wir einfach auch nie eine Antwort finden.
Gerade dieses Szenario führt uns ja im Grunde auch in diesen Podcast, denn wir sind ja ein True Crime Podcast. Das heißt natürlich auch uns fasziniert dieser Fall, der da vorliegt, vielleicht auch gerade aufgrund des Unbekannten. Aber gibt es vielleicht auch Aspekte, gerade weil sich alle sofort auf diesen Mordfall stürzen, die in der Öffentlichkeit bisher zu wenig behandelt wurden aus Ihrer Sicht?
Also alle Themen rund um Ötzi, um den Mann aus dem Eis, werden medial sehr stark aufgegriffen. Und wir sind mit sehr, sehr vielen auch Presseanfragen beschäftigt. Es gibt nach wie vor, obwohl dieser Fund schon so lange bekannt ist und auch bei uns im Museum jetzt schon bald 25 Jahre ausgestellt ist, gibt es immer noch sehr, sehr viel Interesse. Und mich stört es eher, wenn Themen zu stark aufgegriffen werden, auch in den Medien, die vielleicht keine wissenschaftliche Grundlage haben. Dann entstehen manchmal etwas skurrile, auch obskure Diskussionen, die gehen dann in Richtung Fluch, die gehen dann in Richtung, wurde er am Gletscher beerdigt oder solche Dinge. Und ja, dafür gibt es einfach keine wissenschaftlichen Belege.
Das mediale Reißerische, das wir auch oft in unserem Podcast aufgreifen. Wenn wir recherchieren, nehmen wir zum Beispiel auch medizinische Paper her oder schauen eben auch wirklich in die Forschungsgrundlage. Zugleich aber natürlich auch in Medienberichte. Das heißt, auch wir haben festgestellt, wenn man das vor allem chronologisch sich anschaut, also ab dem Fund, wo ja auch viel diskutiert wurde, gehört es jetzt zu Südtirol, gehört es jetzt zu Italien, gehört es jetzt zu Österreich? Allein diese Streitigkeiten werden dann schon so aufgebauscht, dass eigentlich der Hauptteil mit verloren geht. Es geht eigentlich um etwas ganz anderes, aber natürlich will man Nachrichten darüber machen. Da gab es auch Schlagzeilen, wo wir gerade dabei sind, dass ja der Körper wohl mehrfach bewegt wurde oder auch versucht wurde, ihn mehrfach zu bergen und dabei auch einige Missgeschicke passiert sind. Ein Mythos, der sich hält, ist, dass Ötzi an der Wand gelehnt hat. Also, dass der Körper stand sozusagen und halb rausgeschaut hat und man hätte ihn dann angeblich auf den Boden gelegt. Das habe ich allerdings nur in einer Meldung gesehen. Wissen Sie da genaueres?
Also die Position der Mumie, die ist natürlich auch durch das Eis, durch die Lage im Eis etwas bedingt. Wir wissen auch nicht genau, welche Bewegungen das Eis vielleicht mit der Mumie sozusagen vorgenommen hat, durch das Abschmelzen, also diese Felsmulde, in der die Mumie sich befunden hat, die ist sicher öfters auch abgeschmolzen. Also er wurde ja nicht unter einem fließenden Gletscher begraben. Das ist ganz wichtig, weil dann wäre ja nichts erhalten. Also ein fließender Gletscher hat enorme verformende Kräfte auf alles, was im Eis liegt. Und über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte bleibt nichts. Also es wird zerbröselt. Ötzi hingegen lag, das ist ja auch einer dieser absoluten Zufälle, er starb und kam in dieser Felsmulde zu liegen. Diese Felsmulde füllte sich dann in der Folge mit Schnee und Eis und konnte so den Körper eigentlich fast unversehrt konservieren. Und das ist eine zusätzliche Besonderheit, die es so in dieser Form, ja, sehr unwahrscheinlich, dass sich so etwas nochmal wiederholt.
Bevor wir weiter auf den Fall eingehen, würde ich mit Ihnen gerne auch über die aktuelle Forschung sprechen, denn es wird ja nach wie vor auch am Ötzi geforscht und Dinge untersucht. Was sind die neuesten Entwicklungen, die es dabei gibt?
Also zwei Forschungsergebnisse, die ich besonders hervorheben möchte der letzten Jahre, ist zum einen die Tatsache, dass man das Kupfer aus Ötzis Beil näher untersucht hat. Man muss dazu sagen, ein Kupferbeil war damals ein sehr außerordentliches Gerät, also ein sehr wertvolles Gerät, das man zugleich als Waffe, aber auch als Handwerksgerät benutzt hat. Kupfer war damals sozusagen neu in Mode gekommen. Man hat erstmals in der Menschheitsgeschichte die Verwendung der Metalle sich zu eigen gemacht. Man hat die Metalle abgebaut, man hat damit gehandelt. Und man hat damit die ersten Werkzeuge hergestellt. Und das Kupfer in Ötzis Beil wurde untersucht und man hat herausgefunden, dass es aus der Toskana stammt. Also das wiederum gibt Aufschluss über die Tatsache, dass diese Handelsbeziehungen damals schon recht ausgeprägt waren. Also auch über größere Distanzen wurden Rohstoffe wie zum Beispiel Kupfer gehandelt. Eine weitere Erkenntnis auch der letzten Jahre, es wurde auch der Mageninhalt der Mumie untersucht. Es wurde auch das Mikrobiom untersucht, also die Darmflora. Und hier zum Beispiel hat man erkannt, dass die Darmflora im Vergleich zu den heute lebenden Menschen doch sehr viel vielfältiger war. Also dass wir heute eine etwas verarmtere Darmflora haben, was wahrscheinlich mit der Ernährung zusammenhängt.
Welche Fachrichtungen sind dabei denn eingespannt? Gibt es aktuell etwas, an dem gearbeitet wird?
an der Mumie und an den Beifunden wird permanent weitergeforscht. Es gibt immer wieder neue Ansätze. Es entwickeln sich ja die Methoden auch immer weiter. Zum Beispiel werden DNA-Untersuchungen immer detaillierter. Vor allem gibt es auch immer mehr Referenzmaterial, also DNA-Proben aus anderen archäologischen Befunden, aus anderen Regionen, womit ich auch viel bessere Vergleiche herstellen kann. Was derzeit läuft, wir werden die Hölzer in der Ausrüstung des Mannes aus dem Eis näher untersuchen. Es wird dendrochronologische Untersuchungen geben. Also Dendrochronologie, das ist dieser Ansatz, dass man die Jahresringe der Hölzer vergleicht und zeitlich einordnen kann, um so auch eben eine bessere zeitliche Einordnung nochmal der Funde vornehmen kann.
Kommen wir dabei auch nochmal auf Ihre Rolle zu sprechen oder die Rolle des Museums. Wer entscheidet und vor allem wie entscheidet diese Person oder dieses Gremium, welche Untersuchungen durchgeführt werden dürfen?
Es werden permanent Anträge gestellt, Forschungsanträge, weil natürlich gibt es ein großes Interesse, auch gewissen Fragen nachzugehen. Diese Anträge werden an das Museum gerichtet und werden dann unseren Fachbeiräten präsentiert. Das sind, man muss sich das vorstellen, zwei Expertinnenkommissionen mit eben sehr, sehr fähigen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen, die diese Forschungsanträge, die sie begutachten und dann auch abwägen. Was bedeutet das? Müssen Proben entnommen werden? Bei Probenentnahmen ist es natürlich immer ein Eingriff auch in das Objekt oder in die Mumie und deswegen muss das sorgfältig abgewogen werden. Aber wenn das Forschungsinteresse legitim ist und wenn wir uns davon einen Erkenntnissprung erwarten können, dann wird diesen Forschungsanträgen auch stattgegeben.
Das bedeutet, die Qualifikation, nenne ich es einmal, oder die Bewerbung dafür, dass man am Ötzi forschen darf, basiert darauf, dass man einreicht, das möchte ich damit tun, und es wird dann genau abgewogen, was möglich ist und was nicht. Denn Sie haben schon gesagt, man muss natürlich aufpassen, dass man da keine Eingriffe vornimmt, die irgendwas zerstören oder so. Das heißt, das ist auch Ihr Weg, um sicherzustellen, dass die voranschreitenden Untersuchungen zum Beispiel dem Körper nichts tun.
Genau. Also eine wichtige oder die allerwichtigste Aufgabe in diesem Zusammenhang für das Museum ist natürlich die Konservierung. Wir verantworten den tadellosen Zustand der Mumie und auch der Beifunde. Wir überwachen ständig alle Parameter. Wir kümmern uns um Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Die Mumie selbst befindet sich ja in einer speziell entwickelten Eiszelle, die sich stark an den Parametern am Gletscher sozusagen orientiert. Diese Art der Konservierung hat ja für 5000 Jahre gut funktioniert und deswegen lehnen wir uns daran an. Und deswegen ist es natürlich, hat es absolute Priorität, die Konservierung aufrechtzuerhalten und diese Objekte zu schützen. Aber natürlich möchten wir ja Näheres erfahren. Wir möchten besser verstehen, wie die Menschen gelebt haben, wie damals auch die Umweltbedingungen waren. Und um diese Erkenntnis zu gewinnen, müssen wir auch manchmal Probenentnahmen zustimmen.
Wenn man bei Ihnen im Museum ist, dann kann man Ötzi sehen. Man kann aber natürlich nicht rein. Sie sagen gerade schon, das sind ganz besondere Bedingungen, unter denen er konserviert wird. Waren Sie mal selber in dieser Kammer und wie ist das, wenn man in diese Kammer geht? Was nimmt man da wahr?
Also die Kühlzelle selbst wird normalerweise nicht betreten. Also sie ist mit Eis ausgekleidet und wir versuchen sie natürlich so steril wie möglich auch zu halten, um einfach keine mikrobiologischen Einträge sozusagen zu verursachen. Dann gibt es eine Laborzelle, in die Mumie sozusagen regelmäßig gebracht wird. Sie wird etwa alle 1 bis 2 Monate mit sterilem Wasser besprüht, um einfach einer Austrocknung vorzubeugen. Und dieses Prozedere wird von Konservierungsexpertinnen durchgeführt, die dort auch mit steriler Kleidung und so weiter hineingehen. Und also der Zugang ist sehr, sehr limitiert. Und wir dokumentieren natürlich diese Behandlungen. Aber ohne einen triftigen Grund sozusagen betritt niemand dieses Umfeld, um einfach eine Kontamination zu vermeiden.
Dann kehren wir einmal zurück zu dem Thema unseres Podcasts im Grunde, nämlich True Crime. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es ja auch einige sehr wilde Theorien gibt. Da geht es um Flüche. Was aber auf jeden Fall bestätigt ist, ist, dass es irgendeine Art von Überfall oder zumindest Angriff auf Ötzi gab, eben durch die benannte Pfeilspitze. Welches sind denn die geläufigsten Theorien, die es dazu gibt?
Also die geläufigste Theorie und auch die wahrscheinlichste, wenn man auch auf die Expertinnen hört in diesem Zusammenhang, dann ist es ein Mordfall. Und zwar wissen wir jetzt nicht genau, hat dieser Gegner oder diese Gegner, wir wissen nicht, ob es mehrere waren oder eine Person, ihm aufgelauert oder wurde er verfolgt. Das bleibt leider im Dunkeln. Über diesen Mörder wissen wir nichts und werden wir auch in Zukunft nicht wissen. Alles, was wir darüber uns zusammen reimen, wird immer Spekulation bleiben. Was man zum Tathergang sagen kann, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es schon vorher im Vorfeld eine Konfliktsituation gegeben hat. Es gibt nämlich an der Mumie, hat man eine Verletzung an der Hand festgestellt, die man als Abwehrverletzung deuten kann. Also dass es eine Art Nahkampf gegeben hat, einige Tage vor dem Tod. Davon kann man ausgehen. Das heißt, eine persönliche Konfliktsituation ist eigentlich am wahrscheinlichsten. Warum diese Person, ist sie dann geflohen? Das klingt auch plausibel. An der Stelle, wo sie dann aber gefunden wurde, hat sie sich aber wohl gefühlt oder sicher gefühlt, weil, das hat diese Untersuchung auch gezeigt, des Mageninhaltes, eine Mahlzeit noch eingenommen wurde. Also es kann sein, dass diese Person einfach eine kurze Rast noch eingelegt hat und sich in diesem Moment eben nicht bedroht gefühlt hat. Der Pfeilschuss erfolgte aus einer gewissen Distanz in den Rücken, also in die Schulter. Ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, effektiver Schuss. Also der Tod ist wohl sehr schnell eingetreten, weil diese Schlüsselbeinarterie verletzt wurde. Das ist ein sehr wichtiges Blutgefäß. Und die Person dann wahrscheinlich sehr schnell auch verblutet ist. Dann kann man davon ausgehen, dass der Mörder sich genähert hat und auch diesen Pfeil versucht hat herauszuziehen. Der ist ja nicht mehr sozusagen in der Mumie erhalten, nur die Pfeilspitze, die ist stecken geblieben. Deswegen, ja, kann man mutmaßen, dass jemand versucht hat, vielleicht auch Spuren zu beseitigen. Was allerdings uns nach wie vor Rätsel aufgibt, ist, warum wurde ihm seine persönliche Habe nicht abgenommen? Also so ein Kupferbeil stellt schon einen sehr, sehr wertvollen Gegenstand dar. Und es ist etwas schwer für uns zu verstehen, warum man so etwas nicht einfach mitnimmt.
Natürlich ist unklar, ob vielleicht noch was anderes da war, was nicht gefunden wurde, weil es eben doch mitgenommen wurde damals. Aber das auf das Kupferbeil wird oft referenziert. Sie sagten schon, wie wertvoll das zur damaligen Zeit war. Und das führt ja auch in Richtung einer anderen Theorie, nämlich, dass er vielleicht das auch als Statussymbol dabei gehabt hat. Also wenn man die abenteuerlichen Theorien betrachtet, geht es ja zum Beispiel darum, dass er eine Art Stammesoberhaupt gewesen sein kann, zumindest ein angesehener Bürger des Ortes oder der Gemeinde, aus der er kam. Oder vielleicht sogar da kommen wir zum Ritual oder in die rituelle Richtung, eine Art Medizinmann oder Schamane war, der eben diese Kostbarkeit bei sich hatte.
Eben das Kupferbeil weist den Mann aus dem Eis sicher als eine etwas höher gestellte Persönlichkeit aus. Das wissen wir aus Gräberbefunden. Also so ein Kupferbeil wurde nicht jedem mitgegeben, auch ins Jenseits sozusagen. Über die genaue Rolle, die er in seiner Gesellschaft gespielt hat, können wir eben auch nur spekulieren. Es gibt keine eindeutigen Hinweise. Er hatte wirklich eine sehr große Bandbreite an Objekten bei sich. Er hatte diese Birkenrindengefäße dabei. Er hatte verschiedenste kleine Werkzeuge bei sich. Ein Retoucheur zum Beispiel, das ist ein Gerät, mit dem man Silex, das ist Feuerstein, also auch nachschärfen kann. Er hatte einen Feuerstein-Dolch bei sich. Er hatte eben das besagte Kupferbeil bei sich. Eine Besonderheit ist auch der Bogen. Also er hatte einen Langbogen bei sich, der allerdings noch nicht fertiggestellt war. Also auch hier, das gibt wieder Raum für Spekulation. Vielleicht war sein alter Bogen zerbrochen. Vielleicht hat es eben eine Konfliktsituation gegeben. Er war gerade dabei, sich einen neuen Langbogen herzustellen. Er hatte Pfeile dabei, die eben aber auch nur sehr eingeschränkt einsatzfähig waren. Auch hier war er wohl mit Reparaturen beschäftigt. Also diese Bandbreite an Objekten ist sehr groß. Aufgrund dieses Bogens gehen wir auch davon aus, dass sie selbst gejagt hat. Also ein Jäger war er wohl in jedem Fall. Aber eben die genaue Rolle innerhalb der kupferzeitlichen Gesellschaft, die lässt sich ganz schwer rekonstruieren.
Da gibt es ja auch noch einen Bezug zur Nahrung. Und zwar hieß es ja, dass er diese Mahlzeit eingenommen hat, diese Rast gemacht hat, bei der er dann offenbar überfallen oder angegriffen wurde. Und dadurch, dass der Bogen nicht fertiggestellt war, geht man auch davon aus, dass er in dem Moment nicht aktiv selber jagen konnte. Da habe ich etwas gelesen, dass er eventuell eine Art Trockenfleisch zu sich genommen hat, was ja darauf hindeuten könnte, dass er sich schon auf eine längere Reise auch vorbereitet hat, als er losgezogen ist.
Ja, also er war sicher vorbereitet. Also er ist sicher nicht Hals über Kopf geflohen. Das würde ich fast ausschließen. Einfach aufgrund der Tatsache, was er alles bei sich getragen hat. Also gerade diese Birkenrindengefäße, die haben ja Holzkohle enthalten, die wiederum in Ahornblätter eingewickelt war. Also das war schon etwas, was man sich wirklich vorbereitet hat. Und ich glaube grundsätzlich, dass die Menschen damals sich der Gefahren auch im Hochgebirge sehr, sehr viel mehr bewusst waren noch. Es gab ja nicht diese Schutzhütte, in die man flüchten konnte oder einen Hubschrauber, den man rufen konnte. Also man war komplett auf sich gestellt. Und dadurch waren die Menschen, glaube ich, immer sehr gut vorbereitet, wenn sie aufgebrochen sind. Und gerade in dieser Höhe, also über 3000 Meter Meereshöhe, ist man der Witterung einfach extrem ausgesetzt. Und wenn man da nicht gut vorbereitet ist, dann hat man praktisch keine Überlebenschance.
Leider können wir ihn nicht fragen. Wir können auch niemanden fragen, der irgendwie daran beteiligt war. Sie haben schon gesagt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass man das Rätsel irgendwann lösen wird, warum der Ötzi zu Tode kam. Gibt es denn aber Sachen bezüglich des Tathergangs, die eventuell noch entschlüsselt werden könnten? Also irgendetwas, wo Sie sagen, da gibt es noch Sachen, wenn man die vielleicht auch in ein paar Jahren, wir kennen das ja beispielsweise aus der Forensik, dass sich Prozesse einfach noch weiterentwickeln, bestimmte Methoden zur Sichtung von Spuren, dass man da vielleicht doch noch das ein oder andere herausfindet?
Ja, ich würde gar nichts ausschließen. Also, wie gesagt, die Methoden verfeinern sich. Vielleicht gibt es auch in wenigen Jahren schon ganz, ganz neue Ansätze, auch die Mumie zu untersuchen. Ich würde es auch nicht ausschließen. Vielleicht findet man irgendwann auch noch fremde DNA an der Mumie oder an den Objekten. Wobei wir dann ja natürlich nicht wissen können, ob es sich um die DNA des Mörders handelt oder auch um die DNA von einfachen Menschen, die mit dieser Person damals zusammengelebt haben. Aber es wäre natürlich schön, dann zu sehen, gibt es da Verwandtschaftsverhältnisse oder einfach generell DNA aus dieser Zeit zu haben, wäre natürlich sehr wünschenswert. Aber ja, über den Mörder selbst und über den Tathergang, das wird einfach schwierig, weil der Mörder so gut wie keine Spuren wahrscheinlich hinterlassen hat durch diesen Pfeilschuss. Die Pfeilspitze zu entnehmen, ist eine sehr große Intervention an der Mumie. Das glaube ich auch nicht, dass das irgendwann gemacht wird. Aber wie gesagt, die Methoden gehen weiter und ja, wir sind schon gespannt auf zukünftige Erkenntnisse.
Zum Fall fällt mir doch noch eine Frage ein. Und zwar habe ich mir gedacht, als Sie das gerade erklärt haben, ob es nicht auch etwas mit Ressourcen zu tun haben könnte. Weil diese Theorie, dass jemand den Pfeil mitnimmt, um Spuren zu verwischen, die Situation damals war ja doch sehr anders, als wir es heute haben mit der Spurensicherung und so weiter. Deswegen habe ich mich gefragt, ob überhaupt das Bedürfnis so da war, das zu vertuschen oder ob es vielleicht auch darum ging, zum Beispiel die Pfeilspitze wieder zu bekommen.
Ja, natürlich, ist auch denkbar. Also einmal war alles, was man besessen hat, war sehr aufwendig in der Herstellung. Also auch die Kleidung, wenn man sich anschaut, die Nähte, also das Leder musste zuerst mal gegerbt werden, es musste mit Feuersteinklingen geschnitten werden, es musste mit Sehnen genäht werden. Also das war ja alles sehr, sehr aufwendig. Und auch eine Pfeilherstellung. Ich habe das heuer im Sommer mal selbst ausprobiert. Also so eine Pfeilherstellung mit den Methoden vor 5000 Jahren, das ist schon eine Menge Arbeit. Also das ist nicht etwas, was man einfach liegen lässt. Das stimmt. Was ich vorhin auf welche Spuren ich mich da bezogen habe, da war natürlich nicht gemeint, dass man da vielleicht irgendwie Fingerabdrücke findet, sondern allein die Art der Herstellung. Also wir wissen ja auch, der Mann aus dem Eis selbst hat Dinge hergestellt, er hat sie auch repariert. Und diese Gemeinschaften, in denen die Menschen gelebt haben, muss man sich schon etwas kleiner vorstellen. Also die Bevölkerungsdichte war nicht sehr hoch. Also es waren eher lokale Communities, also so Clans, muss man sich das vorstellen, in kleineren Siedlungen. Und es wäre schon denkbar, dass man auch an der Hand der Herstellung rekonstruieren kann, wer das gemacht hat. Einfach aufgrund der individuellen vielleicht Gestaltung und Herangehensweise. Das ist auch ein wenig die Theorie in Richtung Beil, warum es vielleicht nicht mitgenommen wurde, weil damals in dieser überschaubaren Gemeinschaft vielleicht dieses Beil auch wiedererkannt worden wäre und man sich damit sozusagen als Mörder auch ja geoutet hätte.
Ja, spannend. Also was ist dann der Grund, wenn ich jemandem eigentlich nichts nehmen will, dann muss es sehr persönlich um ihn gegangen sein.
Genau. Oder eben, es wurde etwas, was Sie vorhin angedeutet haben, etwas mitgenommen, das wir eben heute nicht mehr haben. Das kann natürlich auch sein, etwas, das noch wertvoller war. Vielleicht war es auch genau das Motiv für diesen Mord. Das wissen wir nicht.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine Sonderfrage stellen. Etwas, womit Sie im Museum sicher auch ab und zu konfrontiert werden. Das große Thema, wenn es um Mumien geht. Manchmal wird kritisiert, dass das ja eine Störung der Totenruhe wäre, wenn man diese Körper untersucht, wenn man sie dann ausstellt. Was sagen Sie dazu als Museumsleiterin?
Also der Umgang mit menschlichen Überresten in Museen, der ist ganz streng geregelt sozusagen. Also auch die ICOM hat dazu Richtlinien verfasst. Die wichtigste Frage, der man da nachgehen muss, ist die Frage nach der kulturellen Kontinuität. Also gibt es von dieser Person zu uns oder zu heute lebenden Menschen eine kulturelle Kontinuität? Gibt es eine Gruppierung? Gibt es Nachfahren, die sozusagen einen religiösen Bezug sozusagen herstellen oder nicht? Diese Frage kann im Kontext Mann aus dem Eis eindeutig mit Nein beantwortet werden. Also es gibt einfach keine Gruppe an Menschen, die noch einen kulturellen Bezug sozusagen zu dieser Zeit hat. Das ist in anderen Realitäten anders, wenn man zum Beispiel an Ureinwohner denkt auf verschiedensten Kontinenten. Diese menschlichen Überreste, also der Fachausdruck ist Human Remains, also diese menschlichen Überreste in Museen, die werden von den Museen sehr, sehr respektvoll behandelt. Wenn eine Ausstellung angedacht wird, das wird natürlich immer abgewogen, gibt es überhaupt einen Grund, solche menschlichen Überreste auszustellen? Wenn das Interesse oder auch das ein gewisser, wir haben ja diesen Bildungsauftrag auch in den Museen. Also wenn dieses fachliche Interesse groß ist und wenn es einen Erkenntnisgewinn gibt in der Ausstellung dieser menschlichen Überreste, dann gibt es diese Möglichkeit. Allerdings auch hier ganz wichtig ist einfach eine würdige Präsentationsform, ein respektvoller Umgang. Und ich bin der Meinung, das ist bei uns im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen sehr gut gelungen. Also bereits vor 25 Jahren, als das Museum eröffnet wurde, hat man sich diese Gedanken gemacht und hat das aus meiner Sicht sehr gut gelöst. Die Mumie befindet sich in dieser Kühlzelle. Es gibt ein kleines Sichtfenster. Das befindet sich in einem etwas abgelegenen Teil sozusagen der Dauerausstellung. Dieser Teil ist auch sehr, sehr ruhig gehalten und sehr, einfach um eine etwas würdigere Stimmung auch sozusagen zu erzeugen. Man kann sich oder muss sich entscheiden, ob man die Mumien sich überhaupt anschauen möchte oder nicht. Also niemand wird natürlich gezwungen, das zu machen. Und dann begegnet man dieser Mumie aber wirklich eins zu eins. Also jeder Besucher, jede Besucherin, die sich vor dieses Sichtfenster stellt, ist einen Moment sozusagen mit dieser Mumie, mit dieser Begegnung allein. Und das scheint mir auch wichtig, um einfach eine Art Augenhöhe auch herzustellen. Also es wird sicher keinen Schneewittchen-Sarg geben für so eine Mumie, weil das einfach ja ein Ungleichgewicht schafft zwischen Besucher und Mumie und einen sehr eine Art Bloßstellung fast gleich käme. Und ich finde, so wie die Präsentationsform bei uns ist, finde ich sie eben sehr gelungen und auch ethisch vertretbar.
Dann haben wir drei große Komplexe im Grunde abgehandelt. Wir haben darüber gesprochen, was ist eigentlich damals passiert. Wir haben uns angesehen, was wird aktuell gemacht, was gibt es vielleicht auch an Forschung, die gerade läuft. Und natürlich nochmal passend zu True Crime Austria den True Crime Aspekt untersucht mit diesem kleinen Sonderthema am Ende. Gibt es irgendetwas, das Sie uns zum Ötzi zum Abschluss noch mitgeben möchten?
Ja, es ist einfach für mich ganz persönlich nach wie vor eine große Freude, in diesem Museum zu arbeiten. Ich nehme mit wirklich sehr großer Freude wahr, dass es Interesse am Thema an dieser Geschichte, und das ist einfach die Geschichte eines Individuums, die wir auch im Museum erzählen dürfen, dass dieses Interesse sehr hoch ist, dass die Menschen sich, das nehme ich auch im Museum wahr, in der Ausstellung, also wir haben verschiedenste Feedback-Möglichkeiten, die Menschen lassen sich ganz auf diese Geschichte ein, sie entwickeln ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Theorien über diese Person, über ihren Charakter, was wohl genau geschehen ist, wie die Abläufe waren. Und einfach zu sehen, wie diese Geschichte, dieser archäologische Schatz, und so muss man ihn wirklich nennen, wie diese Geschichte einfach die Menschen beflügelt, sie auch für archäologische Themen begeistert, sie auch dafür begeistert, einfach in unsere Vergangenheit zu blicken. Also 5000 Jahre ist lang, aber zugleich auch nicht. Also es gibt auch noch so viele Parallelen zu unserer Zeit, wie die Menschen gelebt haben, der Umgang mit den Ressourcen, mit der Natur. Das sind Themen, die einfach nach wie vor uns sehr aktuell erscheinen und die uns auf eine bestimmte Art und Weise auch mit diesem Individuum, den wir jetzt häufig Ötzi nennen, aber geheißen hat das sicher anders, die uns mit diesem Individuum einfach über die Jahrtausende sozusagen verbinden.
Und ich hoffe sehr, wir hoffen sehr, dass wir mit unserer Folge auch ein bisschen dazu beitragen können, über den Ötzi zu erzählen, auch über das Museum zu erzählen und welche Untersuchungen, welche Geschichten es dazu gab. Unsererseits vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren bei diesem Interview, Frau Elisabeth Valazza.
Danke, sehr gerne.
Das war unser Interview aus dem Frühjahr 2023 und weiter geht es mit dem Update aus dem letzten August. Schon 2012 waren die Untersuchungen von Ötzis Genom ein echter Meilenstein, weil es erstmals möglich war, es zu entschlüsseln. Dabei wurden Proben aus dem Beckenknochen entnommen und mit verschiedenen Verfahren konnten sich die Forschenden dann der maternalen und der paternalen Erblinie nähern.
Also der mütterlichen und der väterlichen. Über diese Erblinien lassen sich sogenannte Haplogruppen bilden, in denen Individuen zusammengefasst werden, die ein ähnliches genetisches Profil, also gemeinsame Vorfahren haben. Dabei wurde im Februar 2012 die Vermutung aufgestellt, Ötzi stamme aus einer Bevölkerungsgruppe, die nicht sehr weit verbreitet war oder ab der Bronzezeit stark zurückgedrängt wurde. Denn seine Y-Haplogruppe war sehr selten. Heutzutage, so hieß es damals, könne man sie in nennenswerter Menge nur in Korsika und Sardinien finden. Weitere Ausläufer, aber in geringer Zahl, gäbe es in Thüringen, der Slowakei, Marokko, Saudi-Arabien und Pakistan. Aus der MT-DNA-Haplogruppe gäbe es heute keine lebenden Individuen mehr, zumindest soweit es in der Wissenschaft bekannt ist. Das waren die Ergebnisse der ursprünglichen Analyse.
Durch die Weiterentwicklung der Technologie konnten über 10 Jahre später neue Entdeckungen gemacht werden. Die Untersuchung nahm ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und des Instituts für Mumienforschung von Eurag Research in Bozen vor. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse am 16. August 2023 in der Fachzeitschrift Cell Genomics. Dabei kam zutage, dass Ötzi anders als andere zeitgenössische europäische Exemplare einen unerwartet hohen Anteil an Anatolienabstammung aufweist. Ein detaillierterer Vergleich war nun möglich, weil sich einerseits die Sequenzierungstechnologie verbessert hat, die diesen Untersuchungen zugrunde liegt, andererseits, weil die Betrachtung anderer prähistorischer Funde fortgeschritten ist. Dabei waren zum Beispiel Proben aus Skeletten aus derselben Zeit maßgeblich. Beim Südtiroler Archäologiemuseum ist von einem Datensatz von mittlerweile über 10.000 Individuen, darunter mehr als 100 Personen aus der Kupferzeit, die Rede.
Damit konnte Ötzi Zeitgenossen gegenübergestellt werden. Das Ergebnis: Unter den hunderten frühen europäischen Menschen, die zur selben Zeit wie Ötzi lebten und deren Genome zur Verfügung stehen, hat Ötzi die meisten bäuerlichen Ahnenanteile. Das lässt darauf schließen, dass er aus einer isolierten alpinen Gemeinschaft stammt, die wenig Kontakt zu anderen europäischen Gruppen hatte. Gleichzeitig revidiert es die Feststellung, dass ein großer Anteil von osteuropäischer Steppenhirten-DNA bei ihm gefunden wurde. Man erkannte, dass die damalige Probe mit moderner DNA kontaminiert war.
Historisch gesehen ist das schlüssig. Vor etwa 8000 Jahren wanderten frühe Bauern aus dem Nahen Osten zu den Jägern und Sammlern, die in Westeuropa lebten. So mischten sich die Bevölkerungsgruppen. Vor 4900 Jahren kamen noch Steppenhirten aus Osteuropa dazu. Diese drei Ahnengruppen ergeben den Genmix der heutigen Europäer. Diese letzten Genanteile sind bei Ötzi nun aber eben doch nicht zu finden. Das bedeutet vermutlich, dass er bzw. seine DNA direkt aus Anatolien stammt, also der Türkei.
Wir waren sehr überrascht, im neuen Ötzi-Genom keine Spuren der osteuropäischen Steppenhirten zu finden. Auch der Anteil der Jäger- und Sammlergene ist bei Ötzi sehr gering. Genetisch sieht es so aus, als seien seine Vorfahren direkt aus Anatolien gekommen.
Berichtete Johannes Krause, Leiter der Abteilung Archäogenetik am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und Mitautor der Studie in einem ORF-Interview. Das bedeutete im August 2023 aber auch noch etwas anderes. Ötzi sah anders aus als bisher angenommen.
Man dachte bisher, die Haut der Mumie sei während der Lagerung im Eis nachgedunkelt. Aber vermutlich ist, was wir jetzt sehen, tatsächlich weitgehend Ötzis originale Hautfarbe. Dies zu wissen ist natürlich auch wichtig für die Konservierung.
Fügte der Anthropologe und Mitautor der Studie Albert Zink, Leiter des Instituts für Mumienforschung bei EURAG Research in Bozen hinzu. Da wir Ötzi, wie wir ihn bisher kannten, durch die Rekonstruktionen alle vor Augen haben, ist die visuelle Neuerung für Nichtforscher wie uns sogar die wichtigere. Sein mediterran-europäischer Hauttyp war dunkler als bisher angenommen. Es zeigt sich außerdem eine Erbanlage zu männlicher Glatzenbildung. Warum ist das wichtig? Ötzi wird meist mit langem Haar gezeigt, weil bei ihm auch Haarlocken gefunden wurden. Man kann sich also nicht sicher sein, was jetzt stimmt. In erster Linie ist diese Erkenntnis mal die rein genetische Ebene. Die Veranlagung lässt sich nachweisen, wie und ob sich das aber tatsächlich äußerte, ist unklar. Er kann zum Beispiel noch einen Haarkranz gehabt haben, dass wirklich nur noch wenige von solchen langen Haaren da waren. Er kann auch noch volles Haar gehabt haben, aber die Veranlagung war in jedem Fall vorhanden.
In unserer Folge über ihn haben wir ja über diverse Krankheiten gesprochen, die Ötzi hatte oder für die eine Veranlagung aufwies. Hinzu kam nach den neuesten Erkenntnissen auch ein Risiko für Übergewicht und Altersdiabetes. Wahrscheinlich haben sich die bei seinem aktiven Lebensstil aber nicht geäußert. Wir wissen ja, dass er schlank und drahtig war. In der publizierten Arbeit heißt es, hier einmal auf Deutsch übersetzt:
Zukünftige Studien mit Meerproben aus den Südalpen werden benötigt, um die Erkenntnisse zu replizieren und zu zeigen, ob der Eismann ein Ausreißer war oder ein Repräsentant seiner Population.
An der Rekonstruktion im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen wird sich vorerst übrigens nichts ändern. Es sei ein
Interpretationsversuch, ein Vorschlag, wie wir uns den Mann aus dem Eis zu Lebzeiten vorstellen. Die Figur wurde 2011 von den Paläokünstlern Adri und Alfons Kennes geschaffen, auf Basis des damaligen Forschungsstandes. Es ging dabei vor allem darum zu zeigen, dass Ötzi ein moderner Mensch war. Mittleren Alters, tätowiert, drahtig, wettergegerbt. Ein Mensch wie du und ich.
So wurde Leiterin Elisabeth Walatzer zitiert.
Jetzt könnte man sagen, Mann, das war ja alles gelogen, das stimmt überhaupt nicht, was über Ötzi gesagt wurde. Kurzum, das ist Wissenschaft. Wir können Ötzi nicht mehr fragen, wir können auch mit seinen Zeitgenossen nicht sprechen und uns das Ganze auch nicht selber anschauen. Daher gibt es über Untersuchungen in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen Annäherungen. Und auch diese Erkenntnisse, die jetzt gewonnen wurden, sind eine. Das heißt, das, was damals festgestellt wurde, ist natürlich, wenn man jetzt rückblickend schaut, irgendwo falsch, aber auf der anderen Seite stimmen auch ganz viele Dinge, die man von damals mitgenommen hat. Beispielsweise scheint die zeitliche Einordnung valide zu sein und so weiter. Und das ist ja auch das Schöne an der Wissenschaft, dass sich das weiterentwickeln kann, dass eben passieren kann, was jetzt passiert ist und dass es dadurch dann neue Ergebnisse gibt, die natürlich das Bild verändern. Also wie gesagt, gerade im Falle Ötzi recht massiv, aber das ist ja auch ein Fortschritt. Also man sollte es nicht verteufeln, sondern sich eigentlich darüber freuen, dass es eben doch noch weitergegangen ist. Und wir freuen uns natürlich, wenn es künftig dann noch mehr weitere Informationen gibt.
Also ich finde das insofern toll, als dass es halt spannend bleibt. Wenn in der Wissenschaft immer neue Sachen herausgefunden werden, dann heißt es ja, dass da was in Bewegung ist, dass Dinge besser werden, dass man immer mehr herausfindet, dass die Untersuchungsmethoden immer besser werden. Mein Beispiel, was ich immer im Kopf habe dabei ist, viele von euch, einschließlich Katharina und mir, wir sind aufgewachsen und haben Dinos gezeigt bekommen, wie man damals halt dachte, wie Dinos sind. Und mittlerweile weiß man, die Färbung war ganz anders oder war anders. Viele Dinos hatten Federn und Fell oder zumindest Ansätze davon. Und das revidiert dieses Bild zu teilen, macht aber das, was davor war, ja nicht kaputt, sondern es ist halt eine Evolution darin. Und das finde ich auch immer schön und spannend zu sehen, dass die Wissenschaft dazu in der Lage ist, Wissen zu erweitern. Und das ist hier ja ein super Beispiel dafür.
Ich liebe ja Dinos und ich hoffe, wir finden noch ganz, ganz viele weitere Dinos.
Das hoffe ich auch.
Und ich habe sofort dieses Einhorn im Kopf, weißt du, was ich meine?
Ja.
Dieses Gerüst aus Beinen, einem riesigen Kopf und irgendeinem Horn, wo sie irgendwas gefunden haben, gemeinsam liegend und gedacht haben, ja, das war bestimmt irgendwie ein Tier, was da gestorben ist und wir setzen das mal zusammen. Und war das nicht sogar so, dass das eigentlich gar nicht lebensfähig wäre?
Ja, ich glaube so, ja.
Also es schaut auf jeden Fall super makaber aus.
Aber auch das hat man rausgefunden, dass das nicht sein kann.
Ja, und irgendwie ist es ja auch lustig, wenn man dann sieht, oh, nein, nicht so. Damit hat es der Kriminalfall Ötzi auch in Interviewform nochmal in eure Podcatcher oder auf eure Audioplattformen der Wahl geschafft. Wir hoffen, wir konnten nochmal zusammenfassen, was jetzt eigentlich die neuen Erkenntnisse waren, die man gewonnen hat. Und verabschieden uns bis zur nächsten regulären Folge hier.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.